Podcast 2.
Genau. Ich war jetzt so dreist, einfach schon auf den Recording-Button zu drücken. Nils schaut sich nämlich gerade das Kapitel über affine Transformation an.
Ich bin eigentlich dabei, mich zu sammeln. Und das wird jetzt zur Schau gestellt.
Ja, er hat schon so viele gute Fragen losgelassen, die jetzt nicht aufgezeichnet wurden. Insofern habe ich mir gedacht, ich
probiere sie, soll ich sie wiederholen?
Wiederhol sie nochmal.
Ja.
Mal schauen, ob wir die Spontanität dann wieder herstellen können.
Wir simulieren jetzt Spontanität. Ich habe mir das Skript angeschaut und habe gesagt, okay, auf Seite 7 fängt er an, das Verhalten des Lebesgue-Maßes unter affinen Transformationen einzuführen, um dann quasi 8 Seiten lang Vorbereitungen für den glorreichen und sehr wichtigen Transformationssatz zu machen. Also auf Seite 15 kommt dann erst Satz 1, 2, 11, der entscheidende Bedeutung hat und ja auch auf dem aktuellen Übungsblatt nochmal nachgerechnet oder irgendwie quasi dann nochmal nachvollzogen werden soll. Und ich bin jetzt für mich diese Seite 7 bis 15 durchgegangen, um zu verstehen, warum er welche Vorüberlegungen machen muss. Und die erste war, dass ich quasi gefragt habe, also eine lineare Hyperebene, wie unterscheidet sie sich zu einer affinen Hyperebene? Und deine Antwort war?
Dass eine affine Hyperebene eine lineare Hyperebene ist, die einfach nur im Raum verschoben wurde. Eine lineare Hyperebene ist ein Untervektorraum, die geht immer durch den Nullpunkt, während eine affine Hyperebene im Raum verschoben wurde und damit nicht zwangsläufig durch den Nullpunkt geht. Dementsprechend ist eine lineare Hyperebene im Allgemeinen auch kein Vektorraum.
Eine affine Hyperebene.
Eine affine Hyperebene ist im Allgemeinen kein Vektorraum, während eine lineare Hyperebene ein Vektorraum ist.
Okay, und da kommt quasi was später, weil das um affine Transformationen geht, da wird quasi affin eingeführt.
Ja, genau, affine Transformationen setzen sich immer zusammen aus einer linearen Abbildung, die zunächst auf den Vektor losgelassen wird und zum Schluss eine ganz normale Translation, eine Verschiebung an einen konstanten Vektor. Was hier bei dem Satz, lass mich mal die Nummer, das ist Proposition 1.22, interessant ist, dass jede Hyperebene eine Nullmenge ist. Und dies kann man dann in Beweisen verwenden, wenn ihr jetzt beispielsweise im R hoch 2 seid und ihr habt irgendeine Gerade oder irgendetwas, was eine Teilmenge einer Geraden ist, dann wisst ihr auf jeden Fall, das ist eine Nullmenge.
Weil das eine lineare Hyperebene ist.
Genau. Die affine Hyperebene wäre eine Gerade, die irgendwo in der Ebene liegt, ist damit eine Nullmenge. Mhm. Und weil jede Teilmenge einer Nullmenge wieder eine Nullmenge ist, wäre auch jede Teilmenge einer Geraden eine Nullmenge. Also jede Strecke im R2 ist an und für sich wieder eine Nullmenge.
Also muss ich bei dem, was ich messen will oder irgendwie bei der Betrachtung des Maßes auch den Raum betrachten, in dem ich mich bewege.
Richtig.
Also ein zweidimensionaler Körper hat im R hoch 3 Maß 0.
Genau.
Und damit hat ein n-1 dimensionaler Körper in einem n-dimensionalen Raum immer Maß 0.
Richtig.
Und somit hat jede lineare Hyperebene, weil sie ja beschrieben ist, als ein n-1 dimensionaler Untervektorraum immer 0, also Maß 0.
Genau.
Und wegen Translationsinvarianz hat auch jede affine Hyperebene dann Maß 0.
Richtig. Genau, das ist der Fall. Der Satz über affine Transformation ist schon allein deswegen interessant, wie er dann bewiesen wird. Was zunächst werden sehr viele Vorbereitungen genommen, bis der große Satz kommt. Was hier prinzipiell bewiesen wird, ist, wenn ihr den Einheitsquader habt und ihr bildet den Einheitsquader in einer linearen Abbildung ab. Das ist nichts anderes, als dass ihr ihn zum Beispiel dreht oder schert, heißt die einzelnen Seiten verschiebt, so ja, anders aufbaut. Dann kriegt ihr etwas raus, was im R2 wäre es dann ein Parallelogramm. Also aus dem Quadrat macht ihr dann irgendein Parallelogramm. Im R3 wäre es Ich weiß nicht, wie dieses Teil heißt. Es ist ein Spat, glaube ich.
Heißt es nicht irgendwie Windschieferwürfel einfach oder sowas?
Oder Windschieferwürfel könnte auch sein. Irgendwie. Halt, stellt euch vor, ihr habt einen Würfel und mit dem Würfel macht ihr nichts anderes, als dass ihr die Seiten, die drei Seiten, die diesen Würfel aufspannen, auseinanderstreckt, zusammenzieht und irgendwie im Raum dreht, also an den Enden des Würfels ja, verschiebt und damit erhaltet ihr so einen Spat, so ein Parallelo Top, Parallelotyp oder wie das Teil auch immer heißt. Und das, was ihr davon erhaltet, hat vom Volumen her den Betrag der Determinante der linearen Abbildung. Also die Determinante gibt an, wie groß das Volumen ist, wenn ihr den Einheitswürfel unter der linearen Abbildung abbildet. Zwar wird so die Determinante selten in der Mathematik eingeführt, aber das ist eines der Eigenschaften der Determinante. Eine sehr schöne, wie ich auch finde. Gut. Und dies wird dann genutzt. Jetzt kommen wir mal zu dem Satz. Wo bist du momentan?
Ich bin noch ein bisschen bei den ganzen Vorbereitungen, die er macht, weil mir da ja leider nicht immer ganz klar ist. Weiß auch gar nicht, ob das so wichtig ist, das zu verstehen, die ganzen Vorbereitungen.
Ja,
Also.
es ist natürlich immer wichtig, das zu verstehen, was dort an Beweisen drankommt. Aber wenn ich mal vorausschaue, dieser Satz ist das, was am Ende auch in den zukünftigen Vorlesungen an entscheidender Bedeutung ist. Also der Satz 1.2.11 ist wirklich das, was jetzt in den nächsten Wochen und in den nächsten Übungsblättern sehr oft angewandt werden muss. Da bin ich mir auch sicher, dass dieser relevant hat in der Klausur. Und das, was davor ist, ich würde mal sagen, das ist nice to know.
Okay.
Das ist gut zu wissen, wenn man das verstanden hat. Aber jetzt nicht unbedingt so herausragend wichtig wie jetzt der Satz
Später tun
1.2.11.
wieder alle so, als wäre es klar gewesen, warum der Satz so ist, und dann
Genau,
den Satz muss man verstehen
richtig.
dann oder anwenden können.
Genau, wird dann der Satz sein, den man anwenden sollte. Hier ist interessant, wie der Satz aufgebaut wird. Und zwar wird er in verschiedenen Schritten ausgeführt. Und diese Schritte korrespondieren mit dem, was wir im letzten Podcast besprochen haben, in der letzten Folge, wie die Maßtheorie aufgebaut wird. Einfach mal zur Wiederholung. Die Maßtheorie haben wir aufgebaut in Einzelschritten. Wir haben bei Quadern angefangen, sind dann zu Figuren übergegangen, haben dann das äußere Maß eingeführt und uns dann angeschaut, was messbare Mengen sind, also bei messbaren Mengen, was endlich messbare Mengen sind und was dann messbare Mengen sind. Und das ist genau das, wie dann auch der Satz bewiesen wird. Und zwar wird der Satz zunächst einmal für Quadern bewiesen. So, nachdem man ihn für Quader bewiesen hat, wird der Satz dann für Figuren bewiesen. Nachdem man ihn dann für Figuren bewiesen hat, wobei man bei diesem Schritt also das hernimmt, was man halt schon von Quadern her weiß, dann geht man darüber, indem man das Ganze für das äußere Maß überträgt. Und zwar hier insbesondere für das äußere Maß von endlichen Mengen. Und diese Vorgehensweise, die hat auch irgendeinen besonderen Namen. Ich bin mir nicht sicher, irgendeine Art von Induktion ist das. Also, dass man das Ganze aufbaut von Quadern über Figuren, von Figuren dann zum äußeren Maß, beziehungsweise beim äußeren Maß dann halt dann zu endlichen Mengen. Das wird etwas sein, was auch in vielen kommenden Sätzen im Beweis verwendet wird. Also wenn wir Integrale machen und bei Integralen dann bestimmte Eigenschaften beweisen wollen, zum Beispiel, dass das Integral von einer Summe von zwei Funktionen nichts anderes ist als die Summe von den Integralen dieser beiden Funktionen, dann wird höchstwahrscheinlich auch diese Vorgehensweise im Beweis verwendet. Deswegen ist hier der Beweis sehr schön. Man sollte sich vielleicht deswegen mal den Beweis anschauen, wie der halt funktioniert. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass in einigen Übungsblättern diese Beweismethode dann später angewandt werden soll. Ja. Wie sieht's aus, Nils? Hast du Lust, wollen wir uns mal darüber unterhalten, wie man beweist, wann etwas messbar ist und wann etwas nicht messbar ist?
Gerne, ja.
Alles klar, dann fassen wir mal zusammen. Wir sind ja auch bei dem, was wir jetzt bei dem Tutoriumsblatt gemacht haben. Wie kannst du beweisen, dass etwas messbar ist?
Also ich kann zum einen, vor allem wenn ich aufgrund einer Skizze schon eine ungefähre Ahnung habe von der Menge, beweisen, dass etwas endlich messbar ist, indem ich also das äußere Maß der symmetrischen Differenz von meiner Menge, die ich betrachte, und eben Figuren, einer Folge von Figuren, die ich mir auch überlegt habe, anschaue und das dann, also den Limes laufen lasse und dann schaue, dass es gegen Null geht.
Richtig, richtig. Also, indem man sich überlegt, wie kann man die Figur, die Menge, wo man dann schauen möchte, ob sie messbar ist oder nicht, durch Figuren approximieren. Wenn diese approximierbar ist, dann ist sie messbar, endlich messbar, ansonsten ist sie halt nicht endlich messbar. Genau, da haben wir eine Methode. Fallen dir vielleicht noch andere ein?
Ja, also jetzt laut Definition ist ja eine messbare Menge eine abzählbare Vereinigung von endlich messbaren Mengen. Das heißt, wenn mir eine abzählbare Vereinigung von Figuren sind Figuren im Allgemeinen endlich messbar? Oder nur messbar?
Figuren sind messbar und endlich messbar. Beides.
Beides. Also wenn mir eine Fi Vereinigung von Figuren einfällt, ja, mit der ich die Menge bekomme, dann kann ich so auch feststellen, dass eine Menge messbar ist.
Genau. Dann haben wir hier die zweite Variante. Hier kann man noch mehrere Operationen nehmen. Du kannst nicht nur Figuren nehmen, sondern beliebige messbare Mengen. Also
Ja,
eine
natürlich.
absehbare Vereinigung von messbaren Mengen ist wieder messbar. Das
Ja.
heißt, wenn ihr jetzt eine bestimmte Menge habt, ihr wollt beweisen, dass sie messbar ist, und wenn ihr sie darstellen könnt als absehbare Vereinigung von messbaren Mengen, dann ist sie messbar. Und das gleiche gilt für...
Ist denn aber eine Teilmenge einer endlich messbaren Menge, ist die
Nee,
wieder,
da kannst du nichts
kann
drüber
ich nichts
sagen.
drüber
Also die
sagen.
Teilmengenbeziehung ist eine der Beziehungen, die ihr nicht verwenden könnt, es sei denn, eure Ausgangsmenge ist eine Nullmenge. Also jede Teilmenge einer Nullmenge ist wiederum eine Nullmenge und jede Nullmenge ist messbar. Aber das ist nur ein Spezialfall.
Ist jede Nullmenge endlich messbar?
Jede Nullmenge ist endlich messbar, ja.
Also wenn ich absehen kann, dass meine zu betrachtende Menge eine Nullmenge ist, dann weiß, wenn ich das dann zeigen kann.
Obwohl, lass mich mal überlegen. Ist jede Nullmenge wirklich endlich messbar? Ich würde sogar jetzt spontan sagen, nein. Ich denke hier an das Beispiel, wenn ihr eine Gerade habt im R2, also an der Ebene, dann könnt ihr sie nicht über Figuren. Doch, das geht. Klar, das äußere Maß. Nee, ja. Das ist doch jede Nullmenge ist endlich messbar. Du musst da nicht mal mehr, weil ja jede Nullmenge hat ja das äußere Maß 0. Und egal, wenn du jetzt irgendeine Menge von Figuren hast, ja, nehmen wir mal irgendwelche Punkte, dann ist die symmetrische Differenz ist ja dann genau diese Menge und die ist ja dann immer 0 vom äußeren
Ja.
Maß her. Insofern haben wir die Eigenschaft erfüllt. Das heißt, jede Nullmenge ist immer endlich messbar. Da muss man nicht mehr großartig eine Approximation suchen. Aber ihr könnt auch jede mögliche Mengenoperation verwenden. Also eine symmetrische Differenz von messbaren Mengen ist messbar. Das Komplement einer messbaren Menge ist messbar. Ein absehbarer Schnitt von messbaren Mengen ist wiederum messbar. Die Mengendifferenz von messbaren Mengen ist wieder messbar. Das heißt, alles, was ihr, wenn ihr so eine Menge habt und alles, was ihr darstellen könnt als irgendetwas, was durch Mengenoperationen aus messbaren Mengen hervorgeht, dann ist
Ist es
das
wieder messbar?
richtig. Dann etwas Nächstes, was sehr, sehr mächtig ist, jede offene Menge ist messbar und jede abgeschlossene Menge ist messbar. Ihr erinnert euch ja, im letzten Semester hatten wir Abgeschlossenheit und Offenheit und auch die verschiedenen Arten von Beweisen, die man da rüberführen kann. Und immer wenn ihr dann beweisen könnt, ob etwas offen oder abgeschlossen ist, dann wisst ihr automatisch, dass dieses auch messbar ist. Im Tutoriumsblatt beispielsweise ist das halt eine Möglichkeit, um gewisse Aufgaben dann zu lösen. Also wir nehmen mal ein Beispiel. Du hast jedes abgeschlossene Intervall ist messbar allein, deswegen, weil es abgeschlossen ist. Oder du hast etwas, was du darstellen kannst als Urbild einer abgeschlossenen Menge.
Da
Dann
kommt
ist
ins
es
Spiel, dass jedes Urbild einer abgeschlossenen Menge
unter einer stetigen Funktion, das muss
wieder
ja
abgeschlossen ist.
wieder abgeschlossen ist, genau, unter einer stetigen Funktion. Wir machen mal einfach dann den Link. Wir hatten im letzten Semester, hatten wir ja so eine Zusammenfassung, eine kurze geschrieben, wie man beweisen kann, dass etwas abgeschlossen und offen ist. Da gibt es zig Varianten und wir machen dann einfach einen Link auf die bei unserer dann Website dann auf diese einzelnen Varianten. Da könnt ihr dann einzeln nachschauen. Dann lass mich noch mal schauen. Dann kommen wir natürlich zu den Translationen und zu den linearen Abbildungen. Also jede Translation einer messbaren Menge ist wieder messbar und jedes Bild unter einer linearen Abbildung einer messbaren Menge ist wieder messbar.
Lineare Abbildung ohne Bijektivität.
Ja, eigentlich, wir hatten im Satz 1.2.11, ist die Bijektivität steht explizit mit drin. Wenn die Menge nicht bijektiv ist, dann sollte trotzdem die Messbarkeit erhalten bleiben, weil dann wird das Ganze auf eine Nullmenge abgebildet. Aber im Satz steht explizit Bijektivität drin. Ich bin mir jetzt nicht dementsprechend nicht sicher, ob es halt für jede, also vom Gefühl her würde ich sagen, dass es für jede lineare Abbildung gilt. Also mir würde nicht jetzt einfallen,
Okay,
was
also
ist
das
da?
Bild einer Menge unter einer linearen Abbildung ist wieder messbar.
Ja, wobei, wohlgemerkt, im Satz steht bijektiv. Das heißt,
Könnte sein, dass Bijektiv sich auf den zweiten, auf die zweite Sache beschäftigt, also dass Bijektiv wichtig ist, um den zweiten Teil des Satzes sagen zu können. Hat es was mit der Determinante zu tun?
Ja, die Determinante einer normalen, also einer nicht bijektiven Abbildung ist ja 0. Insofern würde sich das dann
Da wollte ich
auch.
nochmal einhaken. Bei dem Übungsblatt war ja diese Abbildungsmatrix
Ja.
gegeben. Und man musste ja eigentlich, um den Satz dann anwenden zu können, noch genau zeigen, dass es eine bijektive
Abbildung ist
Abbildung ist.
richtig,
Und
ja.
dazu konnte man doch einfach die Darstellungsmatrix betrachten. Und jetzt, ich wusste es dann eben nicht mehr. Welche Schlüsse kann ich daraus ziehen oder welche Sachen muss ich betrachten, um dann sagen zu können, dass sie bijektiv ist?
Ja, wenn man die Matrix an sich gegeben hat, kann man die Determinante ausrechnen. Wenn die Determinante ungleich 0 ist, dann ist die Abbildung bijektiv. Wenn die Determinante gleich 0 ist, ist die Abbildung nicht bijektiv. Dann kann man natürlich, eine zweite Möglichkeit wäre, man schaut, ob die Matrix invertierbar ist mit dem Gauß-Jordan-Verfahren. Das ist dort, wo man die Matrix hinschreibt, daneben dann die Einheitsmatrix durch Zeilenumformung, dann die Matrix auf eine Einheitsmatrix halt
Bringt.
bringt. Wenn es halt möglich ist, dann ist sie linear,
Das heißt,
dann
wenn
ist
die
sie
Matrix
bijektiv.
invertierbar ist, wenn die Darstellungsmatrix einer linearen Abbildung invertierbar ist, ist die lineare Abbildung bijektiv.
Richtig,
Oder wenn
genau.
die Determinante der Darstellungsmatrix einer linearen Abbildung
Ungleich
ungleich 0
null ist.
ist, ist sie
Genau.
bijektiv.
Dann gibt es noch haufenweise andere Möglichkeiten, die Bijektivität einer quadratischen Matrix, weil wir betrachten jetzt quadratische Matrizen immer, zu beweisen. Diese Matrix hat vollen Zeilenrang. Das heißt, man bringt sie auf Zeilenstufenform. Wenn sie einen vollen Zeilenrang hat, dann ist sie bijektiv. Man kann sie analog dann auch den Spaltenrang sich anschauen. Man kann.
Hattest du die Übersicht über diese Punkte auch digitalisiert, online gestellt?
Ich bin mir nicht sicher. Ich hatte die Eigenschaften. Ich glaube schon. Also es gibt da zumindest eine Abbildung, die zusammenfasst bei linearen Injektiven und surjektiven, welche Eigenschaften sie haben, auch
Ja.
in welche Richtungen es geht. Und hier ist es so, dass bei quadratischen Matrizen aus Injektivität folgt die Bijektivität sowie auch Surjektivität. Das heißt, ihr müsst nur entweder die Injektivität oder die Surjektivität beweisen.
Für
Und
quadratische Matrizen, ja.
genau, und hier könnt ihr dann euch in der Abbildung könnt ihr halt nachschauen, welche Möglichkeiten es gibt, also welche Eigenschaften. Kern ausrechnen
Also
für
war jetzt auf dem
Injektivität.
Tutoriumsblatt einfach zu zeigen, dass es sich darum bei dem nicht nur lineare Abbildung war, glaube ich, angegeben, dass es sich sowieso um eine lineare Abbildung
Ja, du
handelt.
hattest ja die Darstellungsmatrix in der Aufgabe 4a, hattest du ja die Darstellungsmatrix gegeben. Insofern weißt du, dass es eine lineare Abbildung ist. In
Und du
der,
weißt, dass sie bijektiv ist, weil die Determinante ungleich 0 ist.
genau. Also hier in dem Fall bietet es sich ja eh an, weil man dann später noch die Determinante ausrechnen muss.
Ja.
Dass man die Determinante ausrechnet, ist aber nicht unbedingt das, was man in der Situation machen muss. Es gibt da Haufen Möglichkeiten, die Bijektivität dieser Drehmatrix zu beweisen. Genau, also alles, was unter Translationen einer messbaren Menge hervorgeht, wie auch unter linearen Abbildungen, das ist wiederum messbar. Damit haben wir ganz schön viele Eigenschaften zusammengefasst. Ich denke mal, wenn wir dann noch so eine Übersichtsseite dann einfach erstellen, dann auf die Seite online stellen, dann reicht es. Wenn wir jetzt diese Zusammenfassung geschrieben haben, wie man Messbarkeit beweisen kann und wie man, dann machen wir noch die Nullmengen dazu, dann stellen wir das Ganze halt auch auf die Internetseite online. Gut, gehen wir mal weiter. Wir haben ja jetzt ins Kapitel zu affinen Transformationen. Hattest du da noch Fragen?
Gehe gerade nochmal zurück.
Ja.
Also im Grunde läuft dieses Kapitel auf Satz 1, 2, 11 hinaus,
Genau, das ist
der
das.
dann nach einem ähnlichen Schema berechnet wird, wie man auch sich der Maßtheorie grundsätzlich
Genau. Also so
angenähert
wie die
hat.
Maßtheorie systematisch aufgebaut ist, genauso wird dann auch der Beweis geführt.
Okay, nee, dann hatte ich keine Fragen mehr, weil danach geht es ja schon weiter mit dem nächsten Kapitel.
Ja, dann lass uns noch zum Abschluss das jetzige Tutorialsblatt einfach mal kurz anschauen.
Ja.
Hier sind, wenn man sich das Ganze mal betrachtet, sieht man hier zwei besondere Aufgabentypen. Zum einen geht es darum, Messbarkeit zu beweisen, wie auch darum zu beweisen, wie sich das Maß verändert unter gewissen Abbildungen. Bei der Messbarkeit sind wir schon darauf eingegangen, wie man das Ganze beweisen kann. Schauen wir uns jetzt nochmal das Maß an. Hier sind dann die Aufgaben. Nehmen wir die Aufgabe 4, nee, 3a ist das, wo man die Drehung um einen gewissen Punkt in der Menge hat. Und diese Drehung ist ja dargestellt als eine Verknüpfung von drei Abbildungen.
Tau P.
Tau p, dann phi d alpha und tau minus p, was nichts anderes bedeutet. Zunächst wird, man muss halt immer bei diesen Verknüpfungen von rechts nach links lesen, zunächst wird der Punkt oder zunächst werden alle Elemente um den Vektor minus p verschoben. Dann werden sie gedreht um den Ursprung. Das ist die Anwendung der linearen Abbildung d alpha. Und dann
Werden sie
geschieht
wieder
wieder eine
zurück.
Zurückverschobung um den Vektor p. Das heißt, diese Drehung um einen Punkt im Raum lässt sich darstellen als die Hintereinanderausführung von drei Abbildungen, zunächst einer Translation, dann einer Drehung, was nichts anderes ist als eine lineare Abbildung, und dann wieder eine Translation. So, und für jede dieser einzelnen Schritte weiß man, wie sich das Maß verändert. Wir wissen, dass sich das Maß unter Translation
Nicht
bleibt nicht
verändert.
verändert, dass es gleich bleibt. Dementsprechend beim ersten Schritt verschieben wir ja die Menge um minus p, also p entgegengesetzt. Dadurch wird das Maß nicht verändert. Dann drehen wir das Ganze um den Ursprung.
Dabei wird's in diesem speziellen Fall nicht verändert.
Genau, weil wir herausrechnen können, die Determinante 1 ist.
Ja.
Und dann haben wir eine Translation wieder zurück auf P und da verändert sich das Maß auch nicht. Und somit kann man, dadurch, dass man sich halt, dass man diese Abbildung so geschickt zerlegt hat in drei Abbildungen, wo man halt weiß, wie sich das Maß verändert, weiß man auch, wie sich das Maß in der gesamten Abbildung verändert.
Das heißt, Aufgabe 3 ist ganz ganz klar einfach diesen Satz 1, 2, 11 anwenden.
Richtig,
sowohl A
genau.
als auch B.
Einfach. Ja, bei B ist es deswegen interessant, weil hier sieht man nicht eindeutig, was die warum das eine lineare Abbildung ist. Also insgesamt ist es keine lineare Abbildung, sondern um einfach mal vorzugreifen, ihr könnt es auch darstellen als eine Verknüpfung von Translationen und linearen Abbildungen. Und hier ist das Spannende herauszufinden, okay, welche Translation hat man und welche linearen Abbildungen hat man. Wenn ihr euch dann den Beweis in der Musteraufgabe anschaut, dann ist diese Aufgabe insofern auch interessant, weil bei der linearen Abbildung ihr auch nicht unbedingt, also ihr könnt natürlich dann die Darstellungsmatrix euch ausrechnen, aber das ist nicht unbedingt der Weg, der empfohlen wird, sondern ihr habt ja dann eine Abbildung, bei der dann bewiesen wird, wie die, dass diese linear ist. Und um die Determinante auszurechnen, macht ihr nichts anderes, als dass ihr die Abbildung in sich selber einsetzt und dann herausfindet, dass die Abbildung zu sich selbst
zurückführt,
dass die Abbildung zu sich selbst umkehrbar ist. Also die Abbildung ist die Umkehrfunktion von sich selber. Und diese Tatsache könnt ihr verwenden, um die Determinante dieser Abbildung auszurechnen. Genau.
Das heißt, die B unterscheidet sich zu A dadurch, dass ich die Voraussetzung, um den Satz anwenden zu können, erst schaffen muss.
Genau.
Durch clevere Betrachtung meiner Abbildung.
Richtig, genau. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt.
Bei Aufgabe 4
ja.
geht es darum, Messbarkeit zu zeigen.
Richtig.
Einmal von diesem Dreieck. Und um A zu zeigen, also was liegt dem zugrunde, um A zu zeigen?
Hier ist es so, dass A eindeutig etwas ist, was man dann für B braucht. Deswegen wurde es zerlegt in zwei Teilschritte.
Okay.
A hat jetzt wenig mit dem zu tun, was man jetzt halt bei Messbarkeit braucht. Da muss man sich einfach überlegen, warum das halt der Fall ist.
Okay.
Also warum gilt genau dieser Zusammenhang. Und diesen Zusammenhang kannst du dann in B verwenden, um deinen Beweis zu vereinfachen. Denn du kannst, was ja bei A der Fall ist, ist, dass du jedes Dreieck kann man darstellen, indem man ein Dreieck nimmt, wo ein Punkt im Ursprung liegt, und dieses Dreieck einfach nur verschoben wurde.
Ja.
Und wir haben ja schon gesehen, diese Verschiebung ist nichts anderes als eine Translation und die erhält die Eigenschaft der Messbarkeit. Und das ist etwas, was man dann auch im Beweis verwenden kann. Genau. Und Aufgabe 5 ist dann auch wieder ein Beweis, wo dann die Zurückführung, man hat dann erstmal ganz allgemeine Kreissegmente und durch geschickte Anwendung könnte man zum Beispiel dieses Kreissegment halt erst darauf zurückführen, auf ein Kreissegment, was den Radius 1 hat. Und dann kann man auch diese Kreissegmente so verwenden, dass man dann halt eine Möglichkeit findet, um das Ganze auszurechnen. Das ist ein Beweis, der ihr kriegt ja dann noch die Musterlösung. Schaut es euch mal an. Das ist ein größerer Beweis, aber nicht erschreckend. Der ist nur deswegen größer, weil er sehr ausführlich aufgeführt ist. Da ist es sicherlich interessant, auch zu diesem Kern aus dem Beweis herauszuziehen. Ja. Hast du noch Sachen, die wir vielleicht ansprechen wollen.
Nein, das wäre vielleicht eher noch was zum aktuellen Vorlesungsstoff. Aber
Ja,
da gehen wir dann mal anders
das
drauf
machen
ein.
wir dann ein andermal. Dann wir.
Du noch ganz kurz vielleicht mehr so technische Informationen zum Podcast. Wenn du vom Internet sprichst und Online-Stellen, meinst du deine
Die
Homepage,
Homepage, richtig,
auf
richtig.
der auch der Podcast und alle weiteren
Genau,
dann.
also dort, wo ihr den Podcast runtergeladen habt, dort findet ihr dann auch die einzelnen Infos zu den, also die einzelnen Links, die wir jetzt angesprochen haben.
Ja.
Vielleicht noch weiterführende Links, wie auch dann die Zusammenfassungen.
Wir sind natürlich wie immer auch dankbar, wenn ihr Rückmeldungen gebt. War jetzt,
Richtig.
wir hatten zum jetzigen Stand 17.15 Uhr, 15.05.2011, gibt es zwei Podcasts, von denen einer der zweite Versuch war und der zweite, den ihr jetzt hört, mehr ein spontaner Versuch war. Und ihr könnt ja mal schon mal ein bisschen sagen, zum Beispiel, was euch besser gefallen hat. Hilft's euch mehr, wenn ich mehr Redeanteile in dem Sinne habe, dass ich Zwischenfragen stelle oder wir das Ganze so ein bisschen in dem Sinne konfus, aber dadurch wirklichkeitsnah angehen? Oder soll es ein bisschen strukturierter aufgebaut sein? Also was hilft euch mehr?
Genau. E-Mail-Adressen findet ihr auch auf der
Homepage.
Homepage. Du gibst mir dann deine, dann kann ich sie dort auch noch mit runterbringen.
Genau.
Ansonsten, ich habe kein Facebook, wo ihr mich finden könnt.
Ich
Er
auch
auch nicht.
nicht.
Super. Facebook ist für uns gestorben. Das existiert gar nicht. Wir sind sehr altmodisch, wir haben nur E-Mail.
Wir haben nur E-Mail und unsere eigene Homepage halt sehr altmodisch.
Ja. Okay, dann beenden wir das Ganze und wir sehen uns dann nächste Woche, hören wir uns dann. Servus.
Tschüss.